Ja, was erwarten die Gäste? Sie erwarten Erholung, Wandern, Natur, Sonne und Meer, gutes Essen. Und genau das bekommen sie. Und das ist wirklich eine ruhige Perle. Die Unterkunft, wo die Gäste sind, ist ganz in der nördlichsten Spitze. Und du springst quasi vom Balkon auf die Wiese ins Meer. Es ist wirklich so.
Korfu hautnah mit Bettina. Heute nehme ich dich mit zu einer der schönsten griechischen Inseln im Ionischen Meer, nach Korfu. Mein heutiger Gast ist Bettina, eine gebürtige Österreicherin mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Aber bevor ich da länger quatsch, stellen wir einfach die Bettina vor, die ist gestern da in Graz angekommen, frisch aus Korfu. Herzlich willkommen, Bettina. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian, danke, Hallo. Dass ich da sein darf.
Magst du dir einfach gleich am Beginn selbst kurz vorstellen,
ja,
bitte?
Ja, okay, also ich bin die Bettina, ich bin in Salzburg geboren, lebe jetzt schon 15 Jahre auf der Insel Korfu. Meine Eltern sind und ich, wir sind vor 15 Jahren dahin gezogen. Ich bin jetzt 49, ich habe einen Sohn, der ist Halbgrieche, der Angelos. Mhm. Ich bin seit 10 Jahren Wanderführerin. Mhm. Und bin Tierschützerin und ich liebe mein Leben auf der Insel Korfu.
Ja, und zu all diesen Dingen, die du da gesagt hast, gibt es, glaube ich, überall spannende Geschichten, die wir heute echt gern hören werden. Wir haben gerade vorher im Vorgespräch gesagt, deine Gäste lieben es auch, weil du so ein spannendes Leben hast. Du bist ja nicht ursprünglich auf Korfu, haben wir schon gehört, du bist dorthin gezogen. Deine Geschichte geht ja von Salzburg in einer großen Runde über New York, bist quasi auf Korfu gekommen, oder? Erzähl mal ein bisschen.
Genau. Also ich bin mit 19, also meine Gäste als allererstes sagen immer, es ist immer sehr spannend, meine Lebensgeschichte.
Finde ich
ja. Ja, also mit 19 bin ich als Au-pair von Salzburg nach New York. Und da habe ich dann ein paar Monate bei einer amerikanischen Familie gelebt. Und es hat mir nicht gefallen. Und dann hat mir mein Papa ja, wie ich weggegangen bin, weil ich erst 19 war, seine Kreditkarte mitgegeben. Großer Fehler. Und ja, die Bettina ist dann nach Manhattan gezogen und ich habe dann erstmal mein Leben genossen. Habe in die verschiedenen Jugendherbergen gelebt und habe mein Leben genossen in New York. Ja, und aus diesem einem Jahr wurden 13 Jahre. Dann habe ich 13 Jahre genau in New York gelebt, habe dort auch, ich war verheiratet in Amerika mit einem Amerikaner und habe mich halt so durchgekämpft.
Und das war nicht immer nur mit der Kreditkarte vom Papa, oder? Das hast du schon gearbeitet,
Nein,
oder?
Die wurde nach circa 10 Monaten vom Papa eingezogen, weil verwöhntes Einzelkind Bettina hat die Kreditkarte gesprengt.
Okay.
und dann habe ich den Papa damals angerufen. Ich weiß nur, es ist ja schon ewig her jetzt. Stehe ich vor dem Bankomat und es kam nichts raus. Und dann habe ich gesagt, du Papa, da ist ein Problem mit der Karte. Kannst du mir vielleicht eine neue schicken? Gell? Ja, und dann hat der Papa gesagt, entweder kommst du jetzt heim oder ich hole dich selber. Naja, da war ja erst 19, 20. Dann bin ich heim. Und habe dann ein halbes Jahr auf dem Schiff gearbeitet, habe viel Geld gespart und habe dann meinem Papa ein bisschen die Schulden zurückgezahlt. Und an meinem letzten Arbeitstag war ich in London auf dem Schiff und da hatte ich noch $300 und da habe ich ein One-Way-Ticket London Heathrow New York gekauft und bin dann mit, was noch über war von diesen $300, nach New York. Und dann war ich kein verwöhntes Einzelkind mehr. Und dann habe ich mein Leben angefangen als erwachsene Frau. Ja. Meinen eigenen Weg bin ich dann gegangen. Ja.
Und wie kommst du dann über New York nach Korfu?
Ja,
das ist weit weg, oder?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Meine Eltern haben eine Reise gewonnen. Ja. Das ist mindestens 26, 27 Jahre her. Und die haben sie auf die Insel Korfu gewonnen. Und die haben das so wunderschön dort gefunden. Die sind mitten in der Nacht angekommen in der Unterkunft, haben nichts gesehen. Und in der Früh macht der Papa die Fensterläden auf und sie sind in unserer Bucht, wo jetzt auch unsere Gäste wohnen.
Ja.
Die Agios Georgios Bucht im Nordwesten der Insel. Ja, und der Papa macht die Fensterläden auf und sagt, Renate, hier will ich alt werden. Und dann war das so, dass sie wirklich jedes Jahr dort auf Urlaub hingefahren sind. Und ich bin von New York, weil ich habe ja eben 13 Jahre dort gelebt. Dann haben wir uns einmal im Jahr in Österreich und einmal im Jahr in Korfu getroffen. Und über die Jahre haben meine Eltern dann entschlossen, wenn sie in Pension gehen, dass sie dann dort ihr Haus, also ein Haus bauen. Und dann haben sie das Haus in Österreich parallel verkauft. Ja, und im Oktober 2010 war es soweit. Dann war das Haus fertig, unter Anführungszeichen. Das ist immer sehr spannend in Griechenland.
Ja, ja, dauert ein langer Prozess, ja.
Also der Bauherr ruft an und sagt, Sigi, das Haus ist fertig. Und wir hatten ja Katzen und Hunde und ich bin vorgeflogen und komme mit den Hunden und Katzen an und das Haus ist fertig, aber es waren keine Türen und Fenster drinnen. Aber das Haus stand.
Also fertig unter Anführungszeichen.
Genau, deswegen sage ich unter Anführungszeichen. Genau. Ja, und das war sehr lustig, weil ja, dann bin ich rauf und habe den Papa angerufen und habe gesagt, Papa, das Haus ist fertig, aber wir haben keine Türen und keine Fenster. Ja. Willkommen in Griechenland, sage ich immer. Ja.
Crashkurs in Griechisch, genau. Geduld. So. Ja. Ja, ja, voll nett. Ja, und dann hast ja du mit dem Wandern angefangen und relativ bald haben dann wir uns kennengelernt. Also die Geschichte mit Weltweit Wandern hat dann begonnen, oder? Weil du hast dann ja dort auch geschaut, wie du lebst. Du wolltest hinziehen dann, oder?
Ich bin mit meinen Eltern im Oktober 2010 dahin gezogen. Und habe dann gleich in der ersten Woche, wie ich dort gewohnt habe, meinen ersten Hund gerettet. Und der hat mich wieder zum Wandern gebracht. Im Oktober, von Oktober bis Mai gibt es ja keine Arbeit auf so einer griechischen Insel. Und dann habe ich halt gewandert. Und da bin ich halt so rein mit meinem Hund. Und da habe ich ganz viele, viele Wege erwandert. Und später habe ich mir dann gedacht, naja, eigentlich viele Jahre später wäre dann, das wäre ja was. Und dann habe ich mit meiner Mama, sind wir am Strand gesessen. Mein Sohn war damals ein Jahr und die Mutti war immer sehr, mein Papa war immer selbstständig und die Mama hat den Papa immer sehr unterstützt in seiner Selbstständigkeit und die Mama hat gesagt, das machst, du bist geboren dafür.
Lustig.
Und dann habe ich gesagt, na Mama, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ja, aber wie man sieht, kann ich es und ich habe es geschafft.
Wie lange ist das her?
Also jetzt, dieses Jahr waren es 10 Jahre, dass ich Wanderführerin bin. Ja.
Ja, und dann bist du recht bald auf uns gekommen. Wie war da die Geschichte?
Also die Mutti und ich, wir haben dann nachgeschaut im Internet, wie macht man einen Businessplan und so.
Also ja, richtig voll, so.
Ja, ganz, also ganz professionell.
Okay.
Und ich habe für eine andere Firma ein bisschen Reiseleitung gemacht und habe mir alles aufgeschrieben, was die Gäste gut fanden und was sie schlecht fanden.
Okay.
Und dann habe ich halt so ein kleines Programm entwickelt. Und dann habe ich bei Weltweit Wandern angerufen und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin die Bettina. Da war eine andere Bettina am anderen Ende in Graz.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich passe gut zu euch. Und nach 5 Minuten hat sie gesagt, das glaube ich auch.
Okay, na lustig, die hat einen guten Blick.
Es war wirklich so. Und dann habe ich aufgelegt, habe gesagt, Mama, sie hat ja gesagt.
Ja.
Sage ich, das glaube ich jetzt gar nicht. Ja, und dann ist die Bettina gekommen und wir haben die Reise gemeinsam entwickelt und sie hat mir da voll geholfen und das ganze Büro und also es war echt ein Wahnsinn.
Ja, und unsere Bettina ist ja der volle Corfu-Fan, oder? Die macht alle ihre privaten Urlaube nach wie vor.
Ganz
bei
oft
euch,
und ihre Schwester und ihre Mama und ihr Papa und alle.
Ja, voll Familien, ja super.
Ja, also und so super. hat das angefangen. Aber es hat 5 Minuten gedauert, Christian.
Wow, und dann habt ihr zusammen das entwickelt quasi.
Sie hat das gefühlt und ich habe das gefühlt und es hat wirklich passt. Ja.
Wow, ist nicht immer so schnell, aber das war quasi auch eine Sympathie auf den ersten Blick, glaube ich.
Ja.
Und es passt super und über das werden wir ja jetzt auch noch ganz viel reden.
Ja, genau.
Vielleicht tun wir ein bisschen, holen wir unsere Hörerinnen so ein bisschen, wo Korfu ist, weiß man natürlich, aber manche wissen es vielleicht nicht. Mhm. Wo liegt denn deine neue Heimat?
Ja, genau. Also die Insel Korfu ist die nördlichste der griechischen Inseln. Mhm. Und wenn man sich den italienischen Stiefel vorstellt, ganz unten am Absatz, und da ist ungefähr Kalabrien und es ist genau parallel zu Kalabrien, also ganz unten am Stiefel.
Und wenn ich so beim Balkan runtergehe, dann habe ich so Albanien und dort, wo es aufhört, dort ist es gleich, oder?
Unten. Wir sind genau gegenüber von Albanien.
Von südlichen Albanien.
Ja, und vom griechischen Festland. Also die Hälfte Insel Korfu, parallel ist Albanien Und unterhalb ist das Epirosgebirge.
Ja. Ich weiß noch, beim Unterwegssein, du bist ja im EU-Netz, das ist ja super mit dem Handy, und auf der nördlichen Seite von Korfu muss man aufpassen, dass man nicht in Albanien ist und für Roaming zahlt, oder? Also da merkt man einfach, dass Albanien ist auch nah, und unten im Süden ist dann kein Problem, dort ist man eh dann im EU-griechischen Netz.
Ständig willkommen in Albanien.
Genau, das ist nah, kann man rüberschauen.
Aber ja. Ich mache immer so einen schönen Stundenplan für meine Gäste und da steht bei jedem Tag drauf, Achtung, albanisches Netz, weil da kann man ja richtig hohe Kosten.
Ja, ja, genau. Ja, also. Aber das ist die Nähe und das merkt man dann dort quasi an seinem Handy. Ja, Korfu, wie groß ist die Insel? Wie viele Kilometer lang oder wie kann man sich die vorstellen?
Also
ist nicht so riesig,
eine
oder?
Eine kleine Insel, vom Norden bis zum Süden ist sie 60 Kilometer lang. Und die Inselbreite vom Norden bis zum Nordosten ist ungefähr 30 und im Süden wird sie ganz schmal, 3 bis 4 Kilometer.
Also überschaubar, und in einer Woche sieht man schon viel, oder?
Von der Insel. Also wir erwandern den Norden, Nordwesten und Nordosten, weil die Insel ist zwar nicht lang, aber die Straßen sind sehr schlecht.
Ja.
Und wenn man im Süden runterfährt, fährt man 2 Stunden.
Ja, okay.
Und ich finde immer so lange Busfahrten, also ich persönlich mag das überhaupt nicht. Also wir erwandern in unseren Reisen den Nordwesten und Nordosten und die Inseln. Da gibt es noch die Diapontischen Inseln, da wandern wir auch. Da waren wir ja auch gemeinsam.
Ja, genau. Schöne Erinnerungen. Ja. Da werden wir sicher auch noch ein bisschen erzählen. Vielleicht noch ein bisschen zu dir. Wie startest denn du so in deinem Tag? Du bist eine ziemliche Frühaufsteherin, oder?
Gott sei Dank bin ich früher Aufsteherin, ja. Also ich gehe oft in unserem Nachbardorf, da ist ein Bauer, der Kostas. Und da hole ich Spezialitäten von uns jetzt, dass wir das wirklich mit einbringen, vom Bauern frisches Gemüse und frischen Feta und die Oliven, und meine Gäste lieben das. Wir machen Frühstückspicknick und dann hole ich das wirklich frisch und richte das für jeden Gast so ein eigenes Frühstückspicknick her, ja.
Ja, du Bettina, du machst es so liebevoll. Also wir waren ja selbst mit Freunden, mit so einer privaten Gruppe bei dir, mit meiner Frau, und wie wir angekommen sind, sind da schon so Sackerln gestanden. Was du bereitest ja schon vor der Tour so, was war da, Kräuter waren drinnen und eine liebe Postkarte. Also wir reden ja oft so bei Weltweit Wandern, uns zeichnen liebevolle Details aus, und bei dir kann man das wirklich so sehen. Du bastelst und sammelst. Was gibt's denn da alles da von dir? Ohne das brauchen wir nicht alle Überraschungen, aber so ein bisschen. Ja. Man wird schon super nett begrüßt.
Das stimmt, und da bin ich auch wirklich ganz stolz drauf, und das hat sich über die Jahre so entwickelt. Also es hat sich wirklich, in den 10 Jahren hat sich diese Reise total entwickelt. Also meine Gäste bekommen einen schönen Obstkorb, weil Vitamine sind ja wichtig.
Zum Wandern dann
ja,
auch.
Genau.
Zum Stärken, ja,
genau. Und also selbstgesammelter Tee, und dann gibt es, wie gesagt, eine Korfu-Karte, wo ich unsere Wanderungen einzeichne. Und jetzt haben wir ganz eine tolle neue Postkarte gedruckt. Meine neue Kollegin, die Birgit, macht so schöne Fotos. Und da haben wir wirklich eine ganz eine tolle Postkarte, und jeder Gast kriegt eine selbst, also handgeschriebene Begrüßungskarte.
War nett.
Und jetzt haben wir noch eine extra Salbe gemacht, also gegen Mückenstiche und kleine Verletzungen. Ja, ja, also.
Na, schön. Na, und die Leute schätzen das, weil das kann man gut brauchen. Also lauter Sachen, die man gut brauchen kann dort. Und dass man so, wir sagen ja gern so Urlaub bei Freunden, Freundinnen, und bei dir ist das wirklich so schön erfüllt. Wir haben gerade in der Vorbesprechung, hat gerade quasi der Alex, der da unsere Podcasts aufnimmt, gesagt irgendwie, ja, er möchte jetzt selbst mit Weltweit Wandern mitfahren, weil er schon viele Podcasts geschnitten und gehört hat, aber er mag ja nicht so Gruppenreisen. Und da haben wir auch so ein bisschen über den Rhythmus unserer Gäste geredet, möchte ich gern sagen. Wir haben gesagt, unser heimlicher Slogan ist Gruppenreisen auch für Menschen, die nicht so gern Gruppenreisen mögen. Weil wenn sie kommen, dann merken sie, dass das eigentlich cool ist. Man muss ja nicht die ganze Zeit zusammen sein. Du hast gesagt, das Programm ist ja dann immer so auch ein bisschen offen.
Ja, das stimmt. Wie ich gerade gesagt habe, mir ist es total wichtig. Also ich persönlich bin ein Mensch, ich brauche viel Zeit für mich alleine. Und unser Programm ist wirklich so aufgebaut. Also natürlich, wir wandern gemeinsam, wir frühstücken gemeinsam und wir essen am Abend gemeinsam. Aber es ist immer so, dass die Gäste am Nachmittag immer noch Zeit haben zum Schwimmen. Und dann kann man entscheiden, möchte man alleine am Strand gehen oder möchte man mit einer Freundin oder eben einer Wanderfreundin gemeinsam. Also es ist, man kann entscheiden.
Ja, es ist offen. Ja. In Gemeinschaft oder nicht oder in Entspannung, weil manchmal möchte man ein Buch lesen am Nachmittag.
Und mir persönlich ist es ganz wichtig, dass da eben Zeit ist. Ja. Und das sagen meine Gäste auch immer, das ist ganz toll, dass diese Freiheit da ist. Ja,
ja, voll schön. Ja. Nein, mir ist das ja auch wichtig, dass einfach, also so Vielfältigkeit einfach. Klar, zusammen wandern und dann einmal irgendwie einfach nichts tun, schauen oder allein einmal spazieren gehen. Korfu, die Insel für alle, die sie nicht kennen. Was kann man sich unter Korfu vorstellen und wie ist denn so die Geschichte? Erzähl mal so Crashkurs Korfu für Anfängerinnen.
Ja, Geschichte. Ja, unsere Kaiserin Sissi war da. Ja.
Die südlich, Qualitätskriterium.
Südlich von Korfu Stadt hat sie das Achillion damals gekauft, renoviert und hat da ein paar Jahre gewohnt. Ja, da gibt es auch den Sissi-Pilgerweg und so kleine Wanderungen und das Achillion ist ganz wunderschön. Ja. Und sonst einfach diese wunderschöne grüne Insel, die Natur pur. Und von geschichtlich her, es waren Jahrhunderte die Venezianer. Ja. Und die Inselhauptstadt ist venezianisch, französisch geprägt. Und die Briten waren auch da. Ja.
Und die Venezianer waren das mit den Olivenbäumen, oder? Das prägt die Insel sehr, glaube ich.
Genau, es gibt um die 4 Millionen geschätzte Olivenbäume.
Ui.
Vorher war die Urbepflanzung war Macchia und viel Weinanbau. Pro gepflanzten Baum haben die Venezianer eine Golddukate den Korfioten gegeben. Ja. Und das ist jetzt wirklich der Reichtum der Insel, das Gold der Insel. Diese mächtigen, knorrigen, alten Olivenbäume. Ja.
Die sind ja wie Zauberwesen teilweise, wenn man da wandert. Gell? Was macht die Insel so besonders? So, ich frage jetzt so in Richtung Natur. Erzähl mir mal was über den Ort, wo wir dort uns aufhalten.
Also unsere Agios-Georgios-Bucht. Ja.
Das im Norden?
Ja, im Norden, im Nordwesten der Insel. Die Bucht ist 3 Kilometer lang. Ja, und das ist wirklich eine ruhige Perle. Und die Unterkunft, wo die Gäste sind, ist ganz in der nördlichsten Spitze. Und du springst quasi vom Balkon auf die Wiese ins Meer. Das ist wirklich so.
Genau.
Und da haben wir echt Glück, dass das wirklich noch eben eine ruhige Perle ist. Ja. Man sicher gibt es am anderen Ende der Bucht ein paar Hotels, aber es ist alles super klein gehalten, nicht über 2 Stockwerke. Und es ist sehr authentisch noch. Also man fühlt sich gleich, man kommt an und man fühlt sich gleich zu Hause.
Unsere Bediener, von der wir schon geredet haben, hat immer gesagt, wie in Griechenland auf anderen Inseln vor Jahrzehnten, also wie das alte, unter Anführungszeichen, Griechenland, fühlt sie sich dort in dieser Bucht. Ja.
Natürlich, die Insel Korfu hat im Süden oder in der Mitte gibt es natürlich Ballungszentren, wo viele Touristen sind. Aber es gibt ganz viele Buchten, die wir auch teilweise erwandern, wo nicht so viel Tourismus ist. Und wie das alte Griechenland. Und das wird hoffentlich noch lang so bleiben. Und da bin ich echt glücklich, dass wir so einen schönen Fleck gefunden haben.
Ja, und mit vielen persönlichen Kontakten von dir, oder?
Ja.
Dass man einfach so eintaucht in dein Netzwerk. Erzähl mir vielleicht da ein bisschen, da gibt es ja, oder erzähl mir einfach von verschiedenen Wanderungen und wenn man dort trifft.
Ja, Christian, ich sag das, Sie kennen mich alle. Die Österreicherin, die eine Wanderfirma aufgemacht hat und…
Und da lebt bei Ihnen, unter Ihnen.
Genau, oder? Und Sie haben mich akzeptiert und es ist, ich habe also auch durch mein Kind und durch meinen Job… Und über die Jahre habe ich ein Netzwerk aufgebaut vom Busfahrer, vom Taxifahrer, vom Bäcker, der uns das frische Brot bringt. Und zum Olivenbauer, wo wir hingehen und die Ölpresse anschauen und das frische Öl probieren. Also es ist wirklich, bin ich echt stolz drauf. Und der Bootsfahrer, weil wir gehen wandern und wir fahren mit dem Boot zurück, öfters, Und die Griechen, wie man weiß, sie sind ja sehr entspannt immer. Aber Pünktlichkeit ist ja nicht der größte Pluspunkt in Griechenland, aber über die Jahre haben sie gelernt, dass man schon ein bisschen pünktlich sein muss bei der Bediener und da bin ich echt stolz drauf und jeder macht seine Arbeit und sie machen es gern und mit Freude und das sehen unsere Gäste.
Mhm. Wie bei allen griechischen Inseln gibt es ja so eine mythische Geschichte sicher über Korfu, oder?
Genau, Christian. Da habe ich ja wirklich eine wunderschöne Geschichte. Mhm. Ich mag das sehr gern und das ist die Geschichte, wie die Insel Korfu entstanden ist. Ja. Mhm. Also man stellt sich vor, es gibt die schöne Nymphe Gorgira. Sie war wunderschön und auch Zeus, ja, der Gott aller Götter, hat von ihr gehört und er hat gesagt, Gorgira, komm her, ich will, dass du meine wirst. Mhm. Und die Gorgira hat gesagt, nein, 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 ich will nicht. Und er war so lästig und hat nicht aufgehört. Und sie fing an zu fliehen, sie hatte keine andere Wahl und sie floh und floh und floh über das griechische Festland und kommt zum Meer. Ja. Und Meeresgott Poseidon hat es mitbekommen und das Meer, es geht nicht weiter. Und die, er sagt zu Gorgira, Gorgira, setze deinen Fuß ins Meer und ich versteine dich in eine Insel. Und die Gorgira sagt, das will ich. Ja. Und sie setzt ihre Zehenspitze ins Meer und das ist der Süden von Korfu, weil der ist so schmal. Mhm. Und sie streckt ihr Knie, sie ist auf der Flucht, ja, und sie streckt ihren Kopf und ihr Kinn in den Nordwesten der Insel und ihr schönes Haar geht in den Nordosten. Und so ist die Insel Korfu entstanden. Wenn man sich die Karte anschaut, schaut es wirklich aus wie eine Frau mit schönen, langen, wehenden Haaren. Ja, und ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Und ich freue mich immer, wenn ich den Gästen das erzähle und dann stehe ich da vor ihnen voll in der Gorgira-Position und sie können sich das so richtig vorstellen. Und ja, schöne Geschichte.
Und dahinter ist das schöne Meer wahrscheinlich, wenn du das erzählst.
Natürlich, ja. Ja, voll das schön. Machen wir dann immer bei der Küstenwanderung. Und da ist wirklich ein Olivenbaum, das ist eine Spitze, die rausgeht ins Meer. Und es sind so Felsen und das blaue Meer und Albanien hinterbei. Und man kann sich das so richtig hautnah vorstellen. Und ich stehe dann vor ihnen und bin die Gorgira für diesen Moment.
Du liebst es, so ein bisschen abseits der markierten oder der üblichen Wege zu gehen und erzählst, du hast dann eigene Wege ausschneiden lassen. Erzähl ein bisschen über dein Engagement, da Wege zu finden und zu gründen eigentlich.
Ja.
Zu suchen und zu finden und zu machen.
Ja, das ist wirklich wahr. Also ich habe alle meine Wanderungen sind selbst erwandert, selbst erforscht und es gibt auch zwei Bettina-Wege, die mir freischneiden haben lassen. Ja, und keine offiziellen Wanderwege. Es gehen durch Olivenhaine rauf und runter, über Küsten und dann wieder kurz. Es gibt einen Korfu Trail, dann wieder einmal kurz auf so offizielle Wanderwege und dann wieder ab in kleine Olivenhainwege.
Ja. Und endet dann immer in einer wunderschönen Taverne, wo du auch immer die Leute kennst und spezielle Gerichte dann schon weißt, oder?
Ja, oft wir gehen ins Café, also oft diese griechischen Kuchen, die ja oft sehr süß sind, aber meine Gäste sagen immer, nach so einer Wanderung braucht man ein bisschen einen Zuckerschock.
Ja. Das geht schon, ja. Was sind denn die schönsten Wanderwege? Erzähl mal ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Ich denke da an Meer, wenn ich an unsere Wege denke, an Picknicks unter Olivenbäumen. Was ist denn für dich das Schönste?
Also eine meiner Lieblingswanderungen ist es von einer wunderschönen Bucht. Da fahren wir 45 Minuten von der Unterkunft hin. Und da starten wir in dem Ort Paleokastritsa, das bedeutet alte Burg. Und das ist bekannt für die schönen Buchtformationen. Und wenn man sich das Meer so vorstellt, es glitzert in verschiedenen Farbtönen. Und dann geht es auf alten Monopatis, das heißt alten Fluchtwegen. Ja, ein nur zu Fußweg ist ein Monopati. Über so steinige, ja, schon öfter steinige Pfade bergauf. Und das ist natürlich immer mit Olivenbäumen oder viele Zypressen gibt es bei uns. Ja. Und das ist immer mit Blick aufs Meer. Ja. Die ganzen Wanderungen sind immer begleitet mit Blick aufs Meer. Und dann geht's rauf in die Dörfer, durch die Dörfer, dann kehren wir mal ein. Oder wir machen eine Pause im Olivenhain. Und dann eben über diese spezielle Wanderung, über einen Bettinerweg. Ja. Weil da müsste man so nach diesen schönen Wegen kommt man dann auf die Asphaltstraße und das mag ich gar nicht. Und da haben wir eben einen Weg gefunden, einen alten Weg freizuschneiden und ich habe immer gesagt, das hat die Wanderung rund gemacht. Ja. Kein Asphalt, ja. Und dann geht's wieder ab in die Dörfer und dann geht's im Zauberwald und über einen Römerweg zurück in unsere Bucht. Und das finde ich total schön, wenn man wandert und man kommt zurück in die Unterkunft.
Ja, super.
Zu Fuß, ja. Mhm. Nicht immer mit dem Bus oder so. Also ich versuche das ganz oft, dass wir eben mit dem Boot zurückfahren oder eben, dass wir zurückwandern in die Bucht. Ja, das ist einfach viel natürlicher. Mhm. Also wenn man sich jetzt in einem klimatisierten Bus sitzt und ganz verschwitzt da, ja, das mag ich gar nicht.
Ja, mal voll schön. Ja, was mir eben so, ich habe es eh schon einmal gesagt, diese Picknicks, die du da immer machst unter diesen uralten Olivenbäumen, tun wir da vielleicht ein bisschen Bilder erzeugen, wie das ist. Mhm. Einmal war es ja so, dass man dann mehr Blick hat unter den Bäumen, wo wir da gewandert sind. Ein anderes Mal ist so ein bisschen neblig gewesen, das war dann wie so mystisch. Du hast dann immer so klasse Sachen mit.
Ja, genau. Also es gibt eine Frühstückswunschliste. Jeder Gast füllt das aus für mich, genau. Und jeder Gast bekommt seine eigene Picknickbox und da schreibt er mal rein, was er möchte. Ziegenkäse, Feta, Tomate, was auch immer. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel die Küstenwanderung. Das ist wunderschön. Wir gehen von Küste zu Küste zu Küste durch ein Naturschutzgebiet und es ist wirklich geflasht. Jede Bucht ist noch schöner als wie die anderen. Und dann haben wir eine Picknickdecke mit. Ich schneide frisches Brot auf und da sitzen wir und dann genießen wir unsere Frühstücksbox. Dann wandern wir weiter und fahren wir ein Stückchen mit dem Boot, weil dann hört der Küstenweg auf. Und am Ende dieser Wanderung haben wir dann immer noch Badezeit. Und weil ich ja selber gern esse, mache ich immer ein bisschen mehr in unsere Frühstücksbox rein. Und dann essen die Gäste Mittag dort weiter von dieser Frühstücksbox und sind immer ganz begeistert. Sagen immer, der Feta, das ist der beste Feta überhaupt.
Kann ich bestätigen.
Ja, und die Tomaten sind wirkliche Tomaten. Also das ist wirklich schön, wenn die Gäste das so genießen. Ja.
Und dazwischen kann man baden, oder?
Ja, genau. Am Ende der Wanderung gehen wir baden. Mhm.
Also eine perfekte Kombi.
Genau.
Und wo kaufst du das ein, den Feta und dieses Gemüse?
Also ich versuche natürlich in unserem Dorf, im Nachbardorf, da ist eben ein Gemüsebauer, der Kostas, das ist im Dorf Arillas, der baut selber das Gemüse an. Und dann gibt es auch noch einen Markt, ein paar Dörfer weiter, da hole ich den Feta, weil der wirklich besonders gut ist und die frisch eingelegten Oliven. Also ich versuche natürlich, die lokalen Griechen zu unterstützen, ist eh klar.
Ja, und diese Begegnungen, wir haben ja schon geredet von Olivenbauern, an denen, vielleicht reden wir von dem ein bisschen, wie heißt der Constantino, dieser Bio-Olivenbauer,
genau.
War das der mit den Schnitzereien
genau,
auch? Ja, genau. Ja. Erzähl mal ein bisschen, das ist so ein richtiger Familienbetrieb,
genau.
Oder? Der sich da quasi selbstständig gemacht hat mit seinen Sachen.
Das ist ein uriger, ein ganzer authentischer Grieche, also abgekürzt ist es der Kostas. Und der hat 800 Bio-Olivenbäume. Das bedeutet, es wird nicht gespritzt.
Ja.
Gell? Und der hat einen Arbeiter und die ernten das alles mit der Hand. Ja? Und der hat eine Ölmühle dort. Wir schauen uns das auch
Kann
an mit den
gehen.
Gästen.
Ja, das war super.
Der Kostas erklärt das auch für uns. Und dann hat er noch so einen kleinen Verkaufsraum, so ganz urig. Und dann macht er Holzschnitzereien. Und meine Gäste können das Öl dort immer probieren. Das ist grünes Öl. Ja? Das ist von unreifen Oliven. Aber der Fettsäuregehalt ist da weniger und deswegen macht es eine bessere Qualität. Ja, also es ist wirklich ganz toll. Da fahren wir jeden Donnerstag hin und dann nachdem fahren wir noch zum Spiros, den Gemüsebauer, weil die Gäste ja so begeistert sind vom Gemüse und da müssen sie immer ein bisschen was einkaufen.
Ja, weil sie es vorher schon gekostet haben, oder?
Ja,
bei
genau.
Den Picknicks. Ja,
und
genau.
Ich finde es immer so lustig, Christian, wenn wir da reingehen und so viele Leute kommen, also da kommen dann immer 12 Gäste auf einmal und der ist immer völlig überfordert. Das ist immer ganz lustig, sein Gesichtsausdruck, aber er freut sich natürlich.
War voll schön.
Dass er 12 Gäste auf einmal hat, aber er ist völlig überfordert. Ja.
Ja, das ist ja auch das, also wenn man sagt, ein Besuch bei der Olivenmühle, das ist ja bei manchmal so, da gibt es so riesen Industriemühlen und da sind jede Stunde sind 2-3 Busse, die dort sind, das ist ja alles ganz klein, also der wohnt in einem ganz kleinen Haus, der Verkaufsraum, kann ich mir erinnern, das ist so ein Räumchen, also das ist ganz, das ist so dein persönlicher Kontakt, glaube ich, der wird wahrscheinlich sehr von unseren Gästen leben, weil inzwischen das möchte ich auch noch sagen, unsere Touren sind recht beliebt, weil du das so liebevoll machst. Viele Touren sind schon echt Monate vorher ausverkauft und du schaffst es, dass jetzt wirklich von uns, von den weltweit wandern Gästen, sogar mit einer Partnerin, mit einer Mitarbeiterin zusammen, da auf Corfu leben kannst, oder? Und auch viele mit dir mit, also Umwegrentabilität, weil wir viel Sachen bei lokalen Leuten einkaufen, oder?
Das stimmt. Mhm. Also der Kostas und der Spiros und alle diese
Kontakte,
ja, Kontakte.
Und Freunde, ja. Und Produzenten.
Genau,
ja, und
also die haben wirklich einen super Profit davon.
Ja, ja, was ja super ist.
Ja, das Geld kommt genau dorthin, wo, ne, also du kaufst da frisches Olivenöl und es bleibt beim Bauern, der das produziert.
Das ist keine Industrie, sondern ein Kleinbetrieb.
Genau, alles Kleinbetriebe. Und alle Tavernen, wo wir jede Woche hingehen, der Fisch Thomas oder die Oma Taverne, wo wir in die Töpfe schauen.
Das wird man auch noch ein bisschen erzählen. Das war so genial.
Ja, ich meine, die.
Da schaut mal im Topf rein und schaut, was man gern hätte, oder? Ja, so quasi. Mhm.
Das vor 40, 50 Jahren, wie der Rucksacktourismus in Griechenland angefangen hat, war das ja so, gell? Es hat keine Speisekarte gegeben. Man ist in die Küche gegangen. Und was hat die Oma gekocht? 2, 3 Gerichte und da hat man in die Töpfe geschaut. Und es gibt in Afjonas, wo ich wohne, das ist mein Dorf, wo wir auch viel mit den Gästen hingehen, gibt es noch eine Taverne. Und da gehen wir jeden Freitag hin und die wissen fix, wir kommen. Jede Woche 13, also 12 Gäste und ich. Und da schauen wir in die Töpfe und die Gäste sind begeistert. Ja, weil wo gibt es denn sowas schon?
Ja, ja, super. Mir hat das auch voll also und die Stimmung, die dann ist. Nicht? Ja. Weil da ist die Oma, die kocht für dich, du sitzt, es ist ganz klein und man hat wirklich das Gefühl, man sitzt bei der, es ist eine Taverne, aber außer uns sind vielleicht nur 2, 3 andere Tische, oder? Es ist klein. Und du hast das Gefühl, du bist bei der quasi in der Küche sitzt, quasi in dieser kleinen Taverne. Ja.
Und was ich auch oft so lustig finde, weil die tanzt so gerne, ja, und meine Gäste fragen mich oft nach dem griechischen Tanzen und ich bin da nicht so begabt.
Ja, okay.
Und die muss dann manchmal herhalten. Also wenn wir dann gegessen haben, dann hole ich es manchmal und dann tanzen wir da wirklich durch die Küche und zwischen die Tische durch. Also es ist echt lustig. Ja.
Wenn es passt, oder? Nicht,
wir
sagen,
immer.
Wir sagen gern so, also es ist ja, also auch in Marokko, die Leute vor Ort singen ja gern und das ist ja ihrs. Aber wenn man es ins Programm reinschreiben würde, dann schauen Leute auf die Uhr, es ist schon 3, wann ist denn die Aufführung? Und das ist es nicht.
Nein.
Sondern es ist schon was so aus den Leuten rauskommt.
Genau.
Und wenn man, ist ja bei uns auch so, wenn man Gäste hat, legt man gern Musik auf und tanzt.
Mhm.
Und es ist dann dort auch so, aber es entsteht. Manchmal entsteht es nicht.
Genau.
Muss ja nicht sein. Manchmal sind alle müde.
Genau, das stimmt. Ja, genau.
Ich meine, dieses lokale Leute besuchen, Wertschöpfung, ich sage es ein bisschen hochtrabend, dass quasi das Geld einfach dort im Land ankommt, führt ja gleich zum nächsten Thema Nachhaltigkeit. Also das hat sich weltweit wandern ja sehr, sehr seit Jahrzehnten, wo es uns schon gibt, in unsere DNA, in unsere Grundsätze geschrieben. Also wir kompensieren mittlerweile alle Flüge, wo man fliegt. Wir tun ganz, ganz viel. Was passiert denn da noch? Viel ist natürlich auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit, dass wirklich Geld im Land bleibt. Was gibt es denn noch an Nachhaltigkeit? Stichwort Plastikvermeidung, Bettina.
Genau. Das mit dem Nachhaltigkeit, genau. Na, wir haben vor vielen Jahren jetzt einen Wasserfilter dort installiert in der Pension, Und das ist wirklich super, weil die Gäste gängen nicht mehr im Supermarkt und kaufen jetzt 20 Plastikflaschen.
Ja,
und
das ist echt der Best, finde ich, dieses viele Plastik.
Also das war schon ein bisschen teuer, ihr habt es ja bezahlt. Und das ist ein 4-fach-Filter und also ich nehme das auch. Und auch alle anderen Gäste, nicht weltweit wandern Gäste, andere Gäste, die nehmen das und das ist, da kann man wirklich viel Plastikmüll vermeiden.
Den haben wir dort einfach fix installiert, haben da das bezahlt und das war ja nicht so ein riesiger Aufwand, aber da kann man jetzt tausende Plastikflaschen sparen. Ja.
Und halt einfach auch, dass ich, wenn ich das Frühstück-Picknick herrichte für meine Gäste, dass ich nicht jetzt im Supermarkt gehen, was Verpacktes kaufe, dass ich halt wirklich was Frisches kaufe. Ja, da kann man ja auch.
Super.
Ja. Natürlich in Griechenland ist das immer ein bisschen schwierig mit Müll.
Ja,
ich sage immer zu meinen Gästen, die Griechen müssen es noch lernen, aber es gibt in 15 Jahren, wo ich jetzt dort lebe, gibt es viel Erfolge schon. Es gibt jetzt Recycling-Center und Es wird. Man muss ein bisschen Geduld haben, aber es wird.
Ja, und das ist gleich dann, also finde ich super und du bist da echt eine Vorreiterin. Wir versuchen das jetzt wirklich, also transportierbarer Wasserfilter in Nepal und in Kirgisistan. Also wir versuchen das nach deinem Vorbild oder nach diesen Grundsätzen jetzt in vielen, vielen unserer Länder auch einzuführen. Oft sind die Unterkunftgeber natürlich ein bisschen dagegen, weil sie an dem Trinkwasser, das in der Plastikflaschen verkaufen, ein bisschen was verdienen. Aber ich glaube, in Corfu passt das jetzt gut und alle sehen ein, dass es einfach besser fürs Land ist als diese Tonnen von Plastikflaschen.
Ja.
Und als Gast ist es auch, wenn man jetzt nicht sicher ist, dass das Trinkwasser aus der Leitung passt. Ich trinke selber in Afrika oft Plastikflaschen, weil ich nicht krank werden will. Und so ein Wasserfilter ist natürlich eine super Sache.
Ja.
Und dann geht es ja weiter, weil durch unsere Reisen, aber natürlich am meisten durch dich, aber schon ein bisschen durch Beitrag durch uns von unseren Gästen, wird ja auch Tierschutz betrieben. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du hast deinen ersten Hund gerettet, gleich wie du angekommen bist. Und da gibt es jetzt ein bisschen mehr als einen Hund, den ihr rettet. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was davon.
Es hat sich über die Jahre so entwickelt, es ist jetzt ungefähr 10 Jahre. Hm. Ich bin ja nur die rechte Hand im Tierheim, die Chefin vom Tierheim ist die Marketta. Hm. Wie du vor 2 Jahren bei mir warst, ja, habe ich das ja gezeigt. Mhm. Gell? Mhm. Also wir haben angefangen mit ein paar Hunde zum Retten, dann waren wir ungefähr bei 20 Hunde und mittlerweile sind es ungefähr 65. Es werden natürlich immer mehr.
Darf ich gerade fragen, warum muss man Hunde retten? Was ist denn der Grund?
Ja, also leider, die Menschen dort sind noch nicht so fit mit dem Sterilisieren oder sie haben kein Geld, sie haben einfach ein anderes Verständnis zu Tieren. Und es gibt halt viele Hunde, die ausgesetzt sind oder wenn es Babys haben, dass sie es aussetzen. Viele Straßenkatzen und das vermehrt sich. Ja. Aber mit jedem Gast, das hast du ja eingeführt, das ist wirklich wunderbar und wollte da eh sagen.
Ja.
Dieses Jahr sind 2000 Euro von den Gästen von Corfu, 10 Euro pro Gast.
Zahlen wir an das Projekt.
Ja, genau. Sind ans Tierheim kommen. Und wow. Ja, das ist wirklich
cool.
Gute Hilfe. Ja.
Ja, super. Na, und ich bin also großartig. Also, ich habe mir dann schon manchmal nicht Sorgen um dich gemacht, weil ich habe gemerkt, deine gesamte Freizeit fast geht dann oder überhaupt über die Winterzeit viel, viel Zeit in dieses, ihr habt ja einen Tierarzt, der dort sterilisiert, eine eigene Station aufgebaut, es gibt ein eigenes Haus, das ihr, glaube ich, als Spende gekriegt habt oder benutzen dürft, aber das als einrichten, organisieren, unglaublich, Bettina, großartig, ja, was du da tust, ja, für den Tierschutz.
Ja, wie gesagt, ich bin ja nur die rechte Hand, ich unterstütze, wie es geht.
Die Marketta,
ja,
und
die
du,
Marketta,
was ihr macht.
Ja, ja. Aber das stimmt, wir haben einen eigenen Sterilisationsraum. Jeden Mittwoch kommt da der Tierarzt. Und auch letztes Mal habe ich wieder eine Katze gefangen mit Katzenlebendfalle. Der Tierarzt hat sie sterilisiert, die ist dann 2 Tage dort in so ein Gehege geblieben. Und dann habe ich es wieder ausgesetzt, weil wir können ja nicht alle sterilisierten Straßenkatzen behalten. Das geht ja nicht.
Und aber für Hunde sucht sie schon dann immer Patinnen, oder? Ist das?
Ja. Noch natürlich, ja. Und für Katzen auch. Wir haben auch ein Katzenzimmer mit ca. 25 Katzen, die halt Behinderungen haben, kein Auge, kein Pfote, was auch immer. Aber generell, wir versuchen, das Leid einzudämmen mit der Sterilisation.
Dass dieses, dass nicht die Bevölkerung oder wie sagt man, die Tierbevölkerung explodiert dort.
Oder halt die Katzenbabys, die sterben dann an Katzenschnupfen. Und ich fahre immer rum und füttert und
habe ich auch gesehen. Ja, unsere Freundin Uli war ja mit,
die ist
Tierfreundin, die hat das sehr geschätzt. Aber ich glaube, viele Gäste schätzen das, was ihr da macht.
Ja, wir fahren ja am Abend immer mit meinem VW-Bus in verschiedene Taverne zum Essen und da müssen meine Gäste immer ein bisschen Geduld haben, weil ich muss dann immer Stopps machen und Katzenfutter ausstreuen, bis wir bei der Taverne sind. Aber
voll
das,
nett.
Ja, sie
also
schätzen
du,
es.
Du schätzt die Menschen, aber auch die Tiere und schaust, dass allen gut geht. Voll schön.
Ich sage immer, wie kann ich essen gehen und was essen, wenn die Tiere auf der Straße verhungern? Das kann ich leider nicht. Aber meine Gäste finden das gut.
Ja, voll schön. Ja, vielleicht zurück noch zum Wandern. Corfu ist ja aber mehr als Wandern, hat ja viele schöne Orte. Es gibt ja dann auch einen freien Tag. Was kann man da machen auf Corfu, wenn man so Zeit hat und sich was anschauen möchte?
Also der freie Tag finde ich immer ganz wichtig. Also man kann jetzt anfangen mit Early Bird Yoga. Meine neue Kollegin, die Birgit, ist ein Sonnenschein und sie unterrichtet Yoga. Mhm. Da haben wir jetzt seit 2 Jahren die Option, in der Früh den Tag zu starten mit Yoga. Dann gibt es ein perfektes…
Ist das nur am freien Tag oder an anderen auch?
Also wir machen es in den normalen Wanderwochen am Sonntag.
Mhm. Okay.
Also ja. Ja, am Sonntagnachmittag. Und am freien Tag, ja.
Okay.
Weil sonst geht sich das nicht aus.
Ja. Ja, ja.
Ja, und dann haben meine Gäste immer ein super freies Tagfrühstück, also da verwöhne ich sie so richtig mit Frühstück am Strand, also Kaffee am Strand. Mhm. Und dann kann man entweder Bootsfahrt machen oder sie ein Kanu ausleichen oder Stand-up. Man kann eine Massage machen, man kann vielleicht reiten gehen, man kann nach Kafu-Stadt fahren. Mhm. Also wirklich unzählige, oder wenn es oft sagen, sie auch, sie wollen, dass ich eine kleine Wanderung erkläre. Oder sie können einfach am Strand liegen und ein Buch lesen und die Seele baumeln lassen.
Mhm. Ja. Alles schön. Eigentlich müsste es freie Wochen geben auf Kafu,
ja,
oder?
Das stimmt.
Na,
ja,
aber viele kommen ja öfter, oder?
Ja, ich habe ein paar Wiederholungstäter, sage ich immer. Ja.
Ja, voll nett. Reden wir vielleicht so über die Gäste. Was kriegst du denn so als Feedback nach den Reisen? Was sind so ihre Erwartungen, wenn sie kommen? Was erzählen sie? Mhm. Wie sind so ein paar O-Töne, die du hörst?
Ja, was erwarten die Gäste? Sie erwarten Erholung, Wandern, Natur, Sonne und Meer, gutes Essen. Und genau das bekommen sie. Und das Feedback ist oft, dass es wirklich, also weil ich, wie man vielleicht auch hört, ich bin halt ein sehr offener, authentischer Mensch. Mhm. Ich kann ja gar nicht anders. Mhm. Ja. Und durch meine Offenheit ist oft eine sehr familiäre, also wir sind, das ist nicht mein Gast, wir sind Freunde, ja. Und das ist wirklich schön.
Du hast ja eine neu ist sie ja gar nicht, aber du hast unsere Sommerreise jetzt abgedatet und überarbeitet. Erzähl ein bisschen drüber.
Genau.
Das ist irgendwie neu gestaltet.
Christian, es ist ein Wahnsinn. Meine Kollegin, die Birgit und ich, wir haben das abgedatet, genau.
Ja.
Und also wirklich, wirklich wunderschön ist, es entsteht so schnell eine Gemeinschaft.
Mhm.
Zum Beispiel am ersten Tag, also am Samstag reisen die Gäste an, am Sonntag haben wir dann das erste gemeinsame Frühstück und dann fahren wir auf eine Bootsfahrt und dann schwimmen wir gemeinsam in eine Höhle. Ja?
Mhm.
Und
das
ist wirklich wie ein Geburtskanal. Ich schwimme immer vor, die Birgit ist ganz hinten. Und das ist so ganz ein bisschen eng und dunkel, ja, so schroff und felsig.
Mhm.
Und dann schwimmt man da rein und die Felsen sind rosa, violett und am Ende dieser Höhle steht ein Feigenbaum. Es ist wirklich wahr.
Aha, und wie?
Nein, wirklich.
Wir kriegen da Licht.
Ja, und da ist ein Abbruch und da kommt Licht von oben rein.
Okay, also
und da
ist ein Raum dann drin.
Ja, genau, eine richtige Höhle, aber mit einem Baum, ja. Und da schwimmen wir rein und das ist ein magischer Moment, ja.
Mhm.
Und es bildet die Gruppe zu einer Gemeinschaft. Ich habe das also erlebt und das ist, man kann das mit Worte gar nicht beschreiben. Mhm. Es ist wirklich schön. Und oft haben die Gäste dann Ideen, dass wir da drinnen gemeinsam was singen, ja. Oder dass wir einen Moment still sind, ja. Ich bin ja ganz stark an dieser Stille. Ja, wir wandern in diesen wunderschönen Olivenhainen und ich mache fast jeden Tag, sage immer, so von jetzt bis zur nächsten Bucht oder von jetzt bis am Ende dieses Weges wandern wir in Stille, weil ich finde, in Stille kann man das wirklich aufsaugen. Und das ist ja der Punkt, ja. Wir wandern in der Natur und wir saugen das alles auf und das kann man einfach besser in der Stille, ja.
Ja, spannend. In Marokko machen das unsere Guides und als Feedback von den Gästen kommt dann auch dort oder eben auch bei dir auf Corfu, das waren die schönsten Momente der Reise, oder? Hörst du wahrscheinlich auch.
Oft sagen Gäste zu mir, danke für diese 5 Minuten oder 10 Minuten oder 2 Minuten Stille. Und das ist wirklich, ich finde, das ist die Aufgabe von einem Guide, dass er die Gruppe führt und ich zeige euch schöne Plätze. Aber eben auch, dass man das, also sagt so jetzt, ich lade euch ein auf 10 Minuten Stille. Ich muss ehrlich sagen, vor 10 Jahren, wie ich angefangen habe, wie ich frischer Wanderguide war, ich habe mir das nicht traut.
Nein, es gehört Mut dazu.
Es gehört Mut dazu.
Ein bisschen so sich auszulehnen. Ja.
Und dann hat einmal ein Gast zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Erstens mal, Bettina, du hast mir eine Woche Familie geschenkt und du hast mir die Stille geschenkt und trau dich einfach. Ja.
Voll schön.
Und es war echt schön super. Und es sind so schöne Begegnungen und jetzt traue ich mich immer.
Nein, ich glaube, das sind ja ganz, ganz viele Erfahrungen bei dir. Und ich merke ja, du tust jedes Jahr eben, jetzt habt ihr quasi die Sommerreise wieder neu überarbeitet. Du bastelst, du sammelst Kräuter, da ist immer ganz, ganz viel. Gehen wir vielleicht so am Abschluss in die Zukunft. Wie siehst denn du die Zukunft von Corfu, von dir, deiner Kollegin Birgit, unseren Wanderreisen? Wie geht's denn weiter?
Für unsere Reisen, also wir versuchen, dass wir alle paar Jahre neue Wanderungen einbringen. Mhm. Ja, das ist immer mein Winterprojekt, neue Wege zu finden. Also insofern, weil viele Gäste ja öfters zu mir kommen, kann ich ihnen immer wieder neue Wanderungen bieten. Mhm. So sehe ich das eigentlich. Und für den Tourismus, ja, also eigentlich finde ich, müssen wir ja dankbar sein. Also oft sagen Menschen, ja, der Tourismus und Tourismus. Aber jetzt mit Corona haben wir ja alle gelernt, ohne Tourismus ist ja dann auch schwierig. Ne? Und die Insel Corfu ist ja eigentlich, lebt ja fast nur von Tourismus. Aber ich glaube schon, dass wir in unserer Bucht diese ruhige Perle gut erhalten. Ja? Dass es immer noch ein ruhiger Punkt ist.
Guter Zukunftswunsch, oder?
Ja.
Ja. Danke, danke. Du bist ja echt weit angereist. Das ist zwar deine alte Heimat, aber die neue Heimat ist Österreich. Hast du vielleicht noch zum Abschluss irgendeine Geschichte, irgendeinen Gedanken, den du teilen möchtest, so als Abschlusspassus?
Also als allererster Danke, dass ich kommen durfte. Ja, ich finde das total interessant. Was möchte ich teilen? Ja, also es ist wunderschön, dass ich für mich diese Insel Corfu gefunden habe und dass ich wirklich meinen Traumjob gefunden habe, dass ich meine Leidenschaft des Wandern und dass ich den Gästen das alles zeigen darf. Das ist, finde ich, das ist eigentlich mein
voll super Abschluss,
Erfüllung. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und es war wirklich super, dass wir mit dir zusammen jetzt einfach einige Zeit durch Corfu wandern haben können. Mit deinen Augen, mit deinen vielen Erfahrungen. Voll, voll schön. Danke, danke. Ja, und auch dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, möchte ich ein großes Dankeschön sagen. Wenn du jetzt bis jetzt dabei warst, heißt, das hat dir irgendwie so halbwegs gut gefallen. Und wenn es dir gut gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du uns eine, wenn möglich, 5 Sterne, wenn ich so frech sein darf, Bewertung da lässt, unseren Podcast abonnierst und auch ein bisschen weitererzählst, weil so erreichen wir dann mehr und wir können unsere Community ein bisschen vergrößern. Total gern habe ich einen Austausch. Wir haben eine eigene E-Mail hergerichtet dafür. podcast@weltweitwandern.com für alle deine Fragen und dann meine persönlichen Antworten. Ich verspreche, ich beantworte alle Anfragen persönlich. Auf unserer Webseite weltweitwandern.com findest du jetzt dann nicht nur unsere Corfu-Reisen, sondern auch viele Artikel über Land und Leuten, mein kostenloses E-Book über nachhaltiges Reisen, Ausrüstungstipps und viele, viele weitere Info. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Dein Christian Lade von Weltweit.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.